Heutzutage stellt sich ja normalerweise eh schon alles automatisch um. Allerdings natürlich auch nur, wenn man Wi-Fi hat. Ich hatte an einer Stelle auch einen Laptop dabei und ich hätte fast den Termin verpasst, weil auf meine Uhr war halt die deutsche Uhrzeit eingestellt. Was ich nicht gerafft habe, weil ist ja klar, dass das sich ja immer automatisch anpasst.
Nach jüdischer und christlicher Tradition beginnt eben die Wochentagszählung mit dem Sonntag. Und so wird es eben in den USA und in Israel und auch in arabischen Ländern gehandhabt.
Nichtsdestotrotz wollten wir ja dann noch über das Thema Geld sprechen, habt ihr gesagt. Ist immer ein schwieriges Thema, ne? Gerade auch bei der Internationalisierung.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Hallo und herzlich willkommen zur Revision 618 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt am Start. Einmal ist die Vanessa dabei. Hallo.
Hallo.
Ich bin's, der Hans, und wir haben uns einen Gast eingeladen, unseren eigenen, den Shep. Hi, Shep.
Hallöchen.
Genau, wir wollen heute mal in die zweite Runde gehen zum Thema Internationalisierung. Vor kurzem kam ja schon die Revision 613 zum Thema raus. Da habt ihr ja über Adressen gesprochen, Formularvalidierung und Ähnliches. Und da wollten wir heute einmal nahtlos ansetzen. Das machen wir auch gleich. Aber wir können uns glücklich schätzen, denn ihr aus der Community habt uns ein bisschen Feedback dagelassen. Zum einen haben wir eine E-Mail bekommen. Vanessa, worum ging's denn da?
Ja, und zwar hat uns Yaksha geschrieben, dass er hat uns zwei Beispiele genannt für Fails bei Formvalidierungen oder eben was danach damit passiert, für seinen eigenen Vornamen und für den Nachnamen eines Bekannten. Und zwar sein eigener Vorname. Ausgesprochen Yaksha hat ein S mit einem Hatcheck, wie ich jetzt auch weiß. Das ist dieses umgedrehte Dach oder das umgedrehte Akzent-Zirkumflex. Er hat uns auch noch die Information mit auf den Weg gegeben. Das ist ja auch in Skoda. Das S von Skoda hat ja auch dieses große S mit diesem umgedrehten Dach drauf. Und sollte ja eigentlich auch in Deutschland auch eine bekanntere Automarke sein. Aber anscheinend trotzdem wird es in Webseiten teilweise noch nicht anerkannt. Und was vielleicht sogar ein bisschen drastischer sein könnte oder schwieriger sein könnte, manchmal kommt es zwar durchs Frontend durch und wird akzeptiert und in der Datenbank so mal abgespeichert oder irgendwas wird in der Datenbank abgespeichert. Und spätestens, wenn man dann ein Dokument dafür bekommt, dann steht da irgendwie so ein Datenmüll drauf. Und das ja, ist natürlich etwas einschränkend, wenn es der eigene Name ist. Und das zweite Beispiel war der Nachname O'Hara. Und zwischen O und Hara ist so ein Apostroph da drin. Also großes O, Apostroph, also Single Quote und dann Hara. Und ist ein bekannter irischer, oder also nicht ein weltbekannter, weiß ich nicht, aber von ihm ein bekannter irischer Staatsbürger, dem dann unterstellt wird, er versuche SQL-Injections. Tja, der arme Herr weiß aber nicht mal, was eine SQL-Injection ist und sagt dann wahrscheinlich so. Und das ist natürlich so ein Ding, dass da dann Single-Quote drin ist, dass, ja gut, das muss natürlich escaped werden und darf natürlich nicht einfach übernommen werden als Stringende.
Also im Bestfall kann der Herr dann einfach ein Backslash machen und dann das selbstständig escapen.
Vorne rein schon mal ein Backslash ranklatschen.
Ja, oder das Escapen wieder kaputt machen, wenn das so ein doofes Escapen ist. Ja.
Aber damit ein Doppel-Escape, da wahrscheinlich Backslash.
Ja, eben, dann escape der quasi den Backslash vielleicht. Ja. Ja, krass, dass das immer noch, dass sowas noch gibt. Also ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, so im
Wir reden das halt trotzdem seit vielen Jahren über Accessibility und ja, einige finden es immer noch traurig, dass es nicht noch prominenter ist oder dass es noch lange nicht prominent genug ist, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass zumindest mal Namen ein geklärtes Thema sind.
Leute.
Zumindest das Eingeben von Namen, dass es Verwirrungen geben kann, je nach Kultur, was ist ein Vorname, was ist ein Mittelname, was ist ein Nachname, okay, aber dass ich jetzt Buchstaben oder Zeichen nicht abspeichern und repräsentieren kann.
Ich muss dir leider sagen, also auch bei mir, jetzt wo du gerade Vornamen, Mittelnamen und Nachnamen sagst, ich heiße ja Hans Christian Reinl und häufig schreibe ich, ja, laut Pass ja, aber ich verwende keinen Bindestrich. Mittlerweile lasse ich das Christian auch häufig weg, weil ich zu häufig Erfahrungen gesammelt habe, dass ich zur Post gegangen bin, gesagt habe, ich habe ein Päckchen für Reinl hier, was ich, oder Paket, was ich abholen will, und es wurde partout nicht gefunden, weil es unter dem Buchstaben C abgelegt wurde für Christian Reinl. Aber mein Nachname ist ja nicht Christian Reinl, sondern Reinl. Und Gott, in Hotels.
Oh Gott, jetzt habe ich gecheckt, was du meinst.
Ja, oder in Hotels, als ich gesagt habe, ja, auf den Namen Reinl, oder haben sie Hans als Reservierung, gesucht. Und war ich halt unter Christian Reinl gespeichert worden und so. Naja. Also interessante Themen. Vielen Dank da an den Jaksha auf jeden Fall für die E-Mail und dieses interessante Thema des Datensalats oder der SQL-Injection. Und ich glaube, Shep, bei dir ist auch noch was direkt aufgeschlagen in den DMs, right?
Genau, im Community-Slack hat der Marco mich angeschrieben, nachdem er die Revision gehört hatte, und hatte auch noch zwei Sachen beizusteuern. Ich lese mal vor. Also erstens, das mit den vereinfachten Adressen und Namen, was ihr euch überlegt habt, wird nicht in Klammern überall funktionieren. Im Bankenumfeld sind die Kreditinstitute nämlich aufgrund regulatorischer Vorgaben angewiesen, strukturierte Adressen einzuführen. Das heißt, man geht genau den anderen Weg. Hintergrund ist zum einen eine Intensivierung im Kampf gegen Geldwäsche, zum anderen aber auch eine Vorbereitung auf bessere Services. Zum Beispiel sollst du demnächst, wenn du eine Überweisung machst, einen kostenlosen Namenscheck bekommen. Das heißt, du bekommst mitgeteilt, wenn der Empfänger, den du eingibst, nicht zur IBAN passt. Und zwar instant. Genau, das ist halt das eine. Ich kenne es ja auch von, also wenn du halt eben Schufa hinten dran hast, ich glaube, das hatten wir auch gesagt, dann, also das sind so Erfordernisse, wo die dann eben die Sachen gerne in strukturierten Feldern brauchen. Zweitens, zum Thema Currency Code ist mir mal ein Fauxpas passiert. Ich habe in einem Projekt bei einem großen IT-Dienstleister für kleinere Banken den Java Enum Currency verwendet, der die ganzen Currency Codes schon im Bauch hat. Und zwar als Typen bei der Kontowährung. Das Ganze ist am ersten Tag, als es in Produktion ging, uns um die Ohren geflogen, weil es nämlich auch Edelmetallkonten gibt. Diese Edelmetalle würden irgendwie dreistellig beginnend mit einem X dargestellt. X01 für Gold etc. Hat einen Tag gedauert, bis die Korrektur flächendeckend ausgerollt war. Genau, also Währungen können wir auf jeden Fall heute auch noch mal ein bisschen streifen. Ja. Vergisst man schon mal schnell.
Mhm. Ja, vor allem jetzt, wo die ganzen neuen Cryptocurrencies dazu kommen, ne? Die sind ja auch alle drei Stellen. Weiß nicht, ob das dann funktioniert hätte mit dem entsprechendem Java-Modell, aber das wurde bestimmt in der Zwischenzeit angepasst.
Ja.
Ich hatte noch gehofft, dass sich das gar nicht durchsetzt.
So. Nach so vielen Jahren, glaube ich, kann man damit rechnen, dass man da doch noch 2-3 weitere Jahre mit zu tun hat, ne?
Wahrscheinlich. Muss man doch noch fixen.
Ich wollte auch noch mal sagen, vielen Dank an die beiden Zusendenden für euren Input. Sehr cool.
Auf jeden Fall, macht das bitte sehr, sehr gerne weiter, ne? Auch wenn ihr noch einen anderen tollen Fall habt hier aus der Internationalisierungskiste. Die ist nämlich groß und da sind dann noch ein paar weitere Themen drin. Wir haben ja eben schon gesagt, wir sprechen später nochmal über Geld. Aber wir hatten ja zuletzt auch das Thema Adressen, dem wir uns ein bisschen mehr gewidmet haben. Und häufig ist es so, dass zu einer Adresse ja auch noch etwas dazugehört, um in Kontakt zu treten. Und diesmal ist nicht die E-Mail-Adresse gemeint, sondern Telefonnummern-Chat.
Genau, also da ist jetzt nicht ganz so wild wie in anderen Bereichen, aber auch da gibt es natürlich so diese ein, zwei Fettnäpfchen oder Fallstricke, in denen man sich verheddern kann. Zum einen muss man aufpassen bei Telefonnummern aus dem Kosovo. Also dadurch, dass der Kosovo so halb anerkannt ist, haben die keine eigene Vorwahl, sondern die haben entweder die serbische Vorwahl, die slowenische Vorwahl oder die montenegrinische Vorwahl.
Grenzen die an Slowenien?
Ich weiß nicht, ob die, doch, könnte schon sein, dass sie an Slowenien angrenzen.
Monaco und Slowenien?
Nee, also Monaco, ich habe das ja hier, ich habe hier in den Notes steht Monaco drin. Ich glaube aber, dass die Montenegro meinten, aber ich guck mal gerade.
Ah ja, Montenegro wird mir Sinn machen.
Genau, ich würde tippen, dass das.
Ja gut, also Slowenien ist so neben also so umkreist von Österreich, Ungarn, Kroatien und Italien.
Ja, nee, ist tatsächlich Monaco. Also dann haben die, okay, die haben auch eine Vorwahl aus Monaco. Das heißt also, wenn man seinen Code so schreibt, dass man im Prinzip sagt so, hey, gib mir deine Telefonnummer und ich sag dir, wo du wohnst.
Ja, aber Moment, was? Wieso? Also, okay, Moment, dann in Slowenien gibt es dann also Telefonnummern mit zum Beispiel einer Vorwahl aus Monaco, aber dann gibt es natürlich die gleiche Telefonnummer in Monaco nicht mehr, weil die kann ja nicht doppelt besetzt werden.
Ja.
Ja,
ich habe aber gerade ergoogelt, dass das überholt ist und das jetzt, na seht ihr mal, erzählen wir euch so einen alten Scheiß, dass sie jetzt doch eine eigene Vorwahl bekommen haben.
Okay, aber es war mal so.
Ja, genau. Weil ich wollte googeln, wieso jetzt ausgerechnet Monaco, aber.
Naja, klingt einfach gut.
Ja.
Genau. Alright, aber definitiv ist es ja so, dass man bei den Telefonnummern einem bestimmten Pattern folgt. Also grundsätzlich eigentlich geht es ja mit plus 49 jetzt für Deutschland los. Dann hat man ja im Deutschen noch diese 0. Ich glaube, nicht alle Länder haben die 0 als erste Ziffer in der Vorwahl, ne? So alle amerikanischen Nummern oder so kennt man ja so aus dem TV, gehen einfach mit 1 los.
Ach, du meinst Festnetznummern?
Oder nee,
Moment, das ist ja alternativ zu der plus 49. Oder kannst du plus 49 und dann 0 eingeben?
Nee, aber wenn du jetzt.
Die Telefonnummern, die mit einer führenden 0 sind, aber wenn du die Landesvorwahl davor setzt, dann lässt du die 0.
Dann lässt man die weg.
Genau, und das ist ja dieser Spezialfall. Und in anderen Ländern ist das ja nicht so, dass man diese führende 0 weglassen muss, weil es die gar nicht gibt oder so.
Was würde denn passieren, wenn man aus dem, vielleicht ist es total eine Dummy-Question, also wenn ihr mir jetzt schreiben wollt, ich bin ein bisschen zu nicht gebildet, dann mag das an dieser Stelle stimmen. Was passiert denn, wenn ich aus dem Ausland heraus nicht die plus 49 vorwähle, sondern einfach nur 0? So mein
Willst
Handy
im
nicht.
Eigenen Land, also dann wird nee, versucht.
Außen, wenn ich jetzt nach Monaco war und dann in Deutschland anrufen will, mit 0 irgendwas, komme ich dann in Deutschland an?
Wie meinst du 0 irgendwas?
Also wenn du nicht die Landesvorwahl wählst, dann würde das monarchinische Telefonnetz versuchen, dich oder jemanden zu finden in Monaco, der eben diese Nummer hat. Und mutmaßlich würde es die Nummer nicht geben und entsprechend würdest du dann die Meldung bekommen.
Ja, aber Handys machen das wahrscheinlich klugerweise automatisch.
Nee, die machen das glaube ich auch nicht. Interessanterweise habe ich das aber bei SMS.
Ich wollte gerade sagen, dass ich noch nie dieses Problem hatte. Außer ich habe wirklich alle Leute mit plus 49 eingespeichert.
Kannst ja mal gucken. Vielleicht hast du das ja wirklich gemacht.
Also ich fliege jetzt mal weg und probiere das aus.
Genau, aber das hier, also laut meinen sicherlich nicht vollständigen Informationen ist es nur in ist es zumindest Italien, bei dem die Null eben nicht weggelassen wird, wenn du eine italienische Nummer aus dem Ausland anrufst. Genau, da muss die Null eben dann stehen bleiben.
Das ist spannend, ne? Also das sind ja dann schon sehr, sehr starke Unterschiede in der Validierung auch, die man dann bei so einem Formular anbringen muss, ne? Wenn du jetzt so, keine Ahnung, jemand, deswegen gibt's ja häufig dieses Dropdown auch so, ich wähle jetzt Italien plus 4 Null, sage ich jetzt, nee, was ist Italiens Vorwahl? Plus 3?
Plus 39.
Plus 39, okay. Und dann muss aber eine 0 darauf folgen. Und im Deutschen ist es aber so, darf keine 0 darauf folgen. Das sind ja schon spannende Validierungsregeln.
Ja. Ja, ich meine, man baut die ja ein. Eigentlich will man ja sowohl den Nutzern Gefallen tun, so im Sinne von, ich nehme dir Arbeit ab. Das ist das eine. Ich nehme die 0 für dich weg, dann musst du das nicht machen. Und das andere ist eben, dass man natürlich versucht, seine Daten möglichst akkurat und sauber zu halten. Aber ja, man trifft halt einfach zu viele Annahmen und leitet von den Dingen, die man kennt, allgemeingültige Regeln ab. und die halt einfach nicht überall funktionieren.
Und wir haben ja gerade schon von festen Formaten gesprochen. Ich kenne jetzt TD-Vorwahlen von Ländern, die haben zwei Nummern, so Deutschland 4-9. Und zum Beispiel Monaco, weil du es hier so schön in die Liste geschrieben hättest, hätte 3-7-7. Also das heißt, man muss schon mal drüber nachdenken, dass hier auch Ländervorwahlen 2 oder 3 Nummern haben können. Und das leitet mich zu meiner nächsten Frage. Sind Telefonnummern immer nur Nummern oder können die andere Zeichen beinhalten?
Also ich vermute, dass sie wahrscheinlich nur Nummern sind. Also historisch abgeleitet davon, dass du ja dieses die Weltscheibe hattest und du ja nicht die Möglichkeit hattest, andere Sachen da einzugeben. Wie es dann aber in den
Ja, aber wenn ich so ein Formular bin, je nachdem, wie das Formular aufgebaut ist, schreibe ich ja manchmal schon ein Plus rein. Ist ja schon mal keine Zahl mehr.
Das ist ja sozusagen stellvertretend für 0,0. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in Ländern auch.
Oder, pass auf, Leerzeichen. Ich schreibe ja furchtbar gerne dann Telefonnummern mit Leerzeichen so auf. Also so, ich mach die in Dreierblöcken und am Ende ist ein Zweierblock. Und ich bin mir sehr oft sehr unsicher, ob ich das in diesen Formularfällen jetzt machen darf oder nicht. Ich hoffe normalerweise, dass einfach gecleant wird, wie sie es halt haben wollen.
Ja, das wäre schon gut, aber das ist natürlich so eine Verarbeitungsgeschichte. Das wäre übrigens auch noch mal eine coole Sache, wenn man in Inputs wenn man Inputs in eine Standardformatierung mitgeben könnte. Also, dass die dann auch, also, dass wenn du so Zahlen eingibst.
Ja, das gibt's ja. Das gibt's auf jeden Fall. Dass wenn man Telefonnummern schreibt, dass die schon automatisch so gruppiert wird, gibt's auf jeden Fall. Ja, bei IBANs ja auch, dass die dann.
Ja, aber in Inputs.
Ja, halt in so Custom Inputs. Ich weiß es. Ich weiß ehrlich gesagt
nicht. Ja, so Custom Inputs schon, ja. Genau. Ja, das wäre halt cool, wenn man dafür irgendwie nicht JavaScript bemühen müsste oder sowas. Jo.
Ich habe auch parallel noch mal hier mir die Ländervorwahlliste aufgerufen. Bei Wikipedia können wir ja eventuell noch mal verlinken. Und das ist schon, also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, sag ich mal. Also es ist alles dabei, einstellig, zweistellig, dreistellig und auch vierstellig tatsächlich. Ist nämlich der nordamerikanische und mittelamerikanische, eher nur nordamerikanische, die Zone, sie heißt Zone 1 tatsächlich. Teile Nordamerikas sind das, die ist mit plus 1 geprefixt und dann hat man eigentlich immer 3 weitere Zahlen, außer bei den USA und bei Kanada. Also es ist spannend. Schaut es euch mal an, wer sich damit näher beschäftigen möchte. Ich hoffe, dafür gibt es einfach Validierungslibraries, die man verwenden kann. Wer die findet, kann die bestimmt gerne in die Kommentare hauen, weil ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Oder habt ihr da einen Tipp?
Nope.
Keine Ahnung. Dann hoffentlich in den Kommentaren, DMs beziehungsweise E-Mails gerne.
Genau, und dann wäre unser nächster Block im Grunde das ohnehin komplizierte Thema Datum und Zeit. Nee. Das ist ja auch ohne Internationalisierung oder Lokalisierung schwierig.
Zeitzonen. Es gibt so wunderschöne Zeitzonen, die sind eine halbe Stunde unterschiedlich. Mhm.
Genau, in Australien gibt es, glaube ich, einen Bundesstaat, der eine halbe Stunde Unterschied hat.
Ja, und Indien 4,5 Stunden.
Ah ja. Genau.
Und dann, ich denke, es gibt auch so, auch bei den Ländern, die eine Zeitumstellung haben, es gibt ganz kleine Unterschiede teilweise. Also die meisten haben das ja schon zeitgleich, hier von diesem Samstag auf Sonntag. Aber irgendwo, ich fällt leider jetzt gerade nicht ein, wo, die haben das erst eine Woche später oder so.
Ja, ich meine auch bei den USA wäre das im Vergleich zu Europa so. Ich erinnere mich nämlich, dass ich früher ab und an mal drauf geschaut habe, wenn der US-amerikanische Börsenmarkt geöffnet wurde. Wenn du es dann mal wieder vercheckt hast, dass die irgendwie die Zeitumstellung hatten oder wir, nee, ich glaube, die sind immer früher gewesen oder so. Und dann guckst du drauf und nichts passiert. Und dann fällt dir auf, ach so, das ist erst in einer Stunde soweit. Und dann hast du das so eine Woche, so ein Overlap und dann ist es soweit. Genau, also Daylight Saving Time, auch etwas, das dringend abgeschafft gehört, wie wir ja wissen. Mhm. Aber noch hat man sich nicht dafür dazu durchringen können.
Mir geht es auch jedes Mal so, dass wenn ich zum Beispiel eine Show nachschauen möchte, ich war hier letztens in London und wollte wissen, wann das Stranger Things Theaterstück kommt, kann ich übrigens nur wärmstens empfehlen. Und auf jeden Fall gehe ich auf die Webseite und da steht, es beginnt um, ich weiß es nicht mehr, aber es beginnt um 19 Uhr. Und dann stand ich da. Nehmen die meine lokale Zeitzone oder schreiben die die London-Zeitzone? Sinn machen würde ja generell nur die London-Zeitzone. Aber ich war mir halt nicht sicher, weil ich kenne ja Webseiten. Also ich weiß ja Bescheid. Dann habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich es irgendwie hacken könnte. Könnte ich mir am Source Code nachschauen, aber oder soll ich mal meine Uhrzeit am MacBook ändern? Aber dann macht man wieder andere Dinge kaputt. Ich habe dann einfach mal drauf vertraut, die werden das schon in der richtigen Zeitzone reinschreiben. Ansonsten hätte ich ein sehr teures Ticket und könnte vielleicht nicht hingehen. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass es einfach so einen Tooltip gibt, wo einfach die UTC mit dabei steht oder GMT oder einfach so am besten so ein Tooltip. Das wäre es in UTC, das ist es in deiner Zeitzone, das ist in der Zeitzone des Landes. Das sonst komme ich nicht klar. Allerdings, 19 Uhr ist 19 Uhr. Ich weiß zumindest, was damit gemeint ist. Ich glaube, unser größter Liebling, zumindest mein größter Liebling bei Datumsangaben ist MMDDYYYY. Ja. Monat, Tag, Jahr. Das kann ich ausschließlich verstehen, wenn in der Mitte der Tag dann eine Zahl über 12 ist, also ab 13. Weil dann weiß ich, das kann nur ein Tag sein.
Das muss dann so sein, ne? Ja.
Ja. Und ich meine, ich reg mich ja auch so ein bisschen im Deutschen drüber auf, dass wir Zahlen so merkwürdig aussprechen wie 152. Also wieso verkomplizieren wir das so unfassbar? Warum müssen wir vorne anfangen, dann die letzte? Ich weiß, es gibt historische Gründe, aber ich meine, dass das keinen Sinn macht. Irgendwie für mich macht es keinen Sinn. Und ich weiß nicht, woher dieses Monat, Tag, Jahr kommt. Es wird schon auch aus ähnlichen Gründen irgendwo herkommen. Wisst ihr zufällig, wie das entstanden ist?
Nee.
Also ich kann ja verstehen, dass man sagt, der Monat ist erstmal wichtiger, wenn du irgendwas nachschauen willst. Aber ich meine, du kannst es ja nicht wissen, was es ist. Außer man hat so Regeln wie, wenn du diese Schreibweise verwendest, dann darfst du es nur mit Bindestrichen verwenden, aber dann macht ja trotzdem irgendjemand macht Bindestriche, irgendjemand macht Slash, die Deutschen machen Punkt.
Ja, genau. Daran könnte man es tatsächlich vielleicht erkennen, also wenn man diese Formatierung dann eben auch korrekt macht. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Aber es ist tatsächlich so, dass...
Du kannst ja auch bei Moment.js oder sowas, da kannst du ja selber das Format festlegen und da kannst du irgendein Format wirklich reinknallen. Das sagt jetzt, das steht jetzt nicht dabei, dass du ein international zumindest valides Format benutzen musst. Das kannst du dir selber aussuchen, wie es sein sollte.
Ich gucke gerade noch mal hier. Genau wie das mit den Zeitformatierung war. Also welches Land das wie formatiert. Genau, also es gibt auf jeden Fall welche, die benutzen Bindestriche. Es gibt welche, die benutzen Slashes, also so quasi Quer-Slashes. Und, ja genau. Also Italien benutzt zum Beispiel Querslashes und Klammern drum. Das heißt also, das ist dann Klammer auf, 05/12/2023, Klammer zu. So formatieren die offiziell ein Datum. Okay. Genau, die Amerikaner benutzen auch Slashes, aber eben ohne Klammer und haben eben Monat und Tag vertauscht. Die Dänen, die formatieren ein Datum offiziell mit Jahr, Monat, Tag und mit Bindestrichen. In Afghanistan ist es Tag, Monat, Jahr mit Slashes, aber der Tag wird nicht mit Null geprefixt, wenn er einstellig ist. Das heißt also, oder der Monat. Mhm. Genau, und in Japan haben die eben so japanische Zeichen zwischen Jahr, Monat, Tag.
Wenn ihr jetzt eine Webseite schreibt und diese Webseite kann eine Sprache haben, User kann sich's auswählen. Englisch, Deutsch, was auch immer ihr haben wollt. Und da kommt jetzt zum Beispiel ein Inputfeld vor, ein Datums-Inputfeld. Aber zum Beispiel will ich danach auch dieses Datum einfach nochmal repräsentieren in einem Paragraph-Text. Würdet ihr die sprachenangepasste Schreibweise nehmen, zum Beispiel, wenn es auf Deutsch gestellt ist, die deutsche Schreibweise? Oder würdet ihr sagen, wir benutzen diese browserinterne Funktion toLocalString, ich glaube, so heißt die, toLocalFormatString oder sowas, um sie dann in der US-Sprache des Users anzuzeigen? Also auch, also sowohl beim Input DatePicker dann und wie ich es dann danach hinschreibe.
Also ich würde dazu tendieren, da auch auf die browserinternen Mechanismen zurückzugreifen.
Mittlerweile gibt es ja mit der, also mittlerweile sage ich, weil es gab ja auch mal eine Zeit, da gab es diese Intel-Schnittstelle noch nicht zur Formatierung. Ne? Ich weiß jetzt nicht die genaue Funktion mehr, aber es, man kann es ja sich relativ einfach machen, auch Umrechnungen in Zeitzonen oder so ähnliches. Und die, ich weiß halt nicht genau, wie gut die Browser das dann tatsächlich können. Habt ihr damit Erfahrung gesammelt?
Also nicht extensiv, aber ich hab den Eindruck, dass moderne Browser das ganz gut hinkriegen mittlerweile.
Also damit habe ich habe überhaupt keine technischen schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe nur die schlechten Erfahrungen gemacht, wenn da jemand zum Beispiel in Demo, Review und Screensharing macht, dass irgendwie so ein Kommentar kommt, ja, das Inputfeld ist ja bei dir kaputt. Also nee, das steht halt in meiner Sprache hier. Weil zum Beispiel auch beim Inputfeld, da steht ja auch eine da steht dann halt, da kann man ja draufklicken und ich glaube, da stehen sogar so Wörter wie Jahr oder Monat irgendwo dabei oder sowas oder sogar löschen. Und da steht natürlich dann in der Browsersprache da und ich finde das generell auch, ich persönlich würde das bevorzugen, aber das kann dann auch schnell als Bug wahrgenommen werden. Und schwierig wird's meiner Meinung nach einfach nur in der UX, wenn ich es im Inputfeld in der Browsersprache habe und irgendwo anders nehme ich dann aber zum Beispiel ein festes Format, das ich da jetzt reingefügt habe. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, wenn dann zwei verschiedene Sachen da einfach dastehen.
Ich glaube, in der Browsersprache ist vielleicht auch nicht so schlau, weil du könntest ja einen englischsprachigen Browser haben und würdest aber auf einer deutschen Seite unterwegs sein. Also ich glaube, es ist halt schon immer gut, so explizite, Sprachländercodes mit zu übergeben.
Du sagst aber gerade auf einer US-Seite, würdest du dann auch eine US-Datumsauswahl erwarten?
Also wenn ich dort eben die englische Sprache auf der Seite aktiviert habe.
Das heißt, du erwartest allerdings auch, dass dann zum Beispiel Sonntag der erste Tag der Woche ist und nicht Montag. Mhm.
Genau, das wäre dann konsequent. Also ich meine, wie willst du es sonst machen? Also sagen wir mal, du hast ein, also ist halt die Frage, was stellst du da ein? Stellst du die Sprache ein oder stellst du eben Sprache und
Region
ein, richtig? Dann, also wenn du Sprache und Region einstellst, dann würde ich sagen, ist das ja konsequent, das dann so zu machen.
Konsequent, ja, aber ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe es immer noch gemerkt, aber bei irgendwelchen Holiday Booking-Seiten es schon geschafft, falsche Tage auszuwählen, weil die Woche plötzlich mit Sonntag losging und also eine Monatsansicht.
Ja, klar,
und
das irritiert dann natürlich. Ja.
Hab mir dann nur gedacht, ach, was ist denn dieser komische Montag auf einmal so teuer? Ach so, ist ein Sonntag.
Genau, da kann ich auch was zu sagen. Und zwar ist das nach jüdischer und christlicher Tradition beginnt eben die Wochentagszählung mit dem Sonntag. Und so wird es eben in den USA und in Israel und auch in arabischen Ländern gehandhabt. Nach altpersischer Tradition beginnt die Woche mit dem Samstag. Deswegen ist das im Iran so. Und hierzulande gab's auch wieder irgendwann einen ISO-Standard von 1995 und der empfiehlt eben die Reihenfolge, dass die Woche mit dem Montag startet und an den halten wir uns. Aber ein Relikt dessen, dass die Woche eben mit dem Sonntag gestartet ist, finden wir immer noch in dem Namen Mittwoch. Also, weil wenn die Woche an einem Montag anfängt, ist ja eigentlich der Donnerstag in der Mitte der Woche.
Aber da donnert's ja.
Genau, das geht dann nicht. Genau, und in China werden die Wochentage von Montag bis Samstag durchgezählt. Und der Sonntag ist dann aber nicht Tag 7, sondern der Himmelstag. Und die japanische Woche beginnt auch am Sonntag, hat 7 Tage und die sind benannt nach Sonne, Mond und den 5 chinesischen Elementen der chinesischen Naturphilosophie.
Wow.
Ja.
Was mir eine Freundin letztens erzählt hat, die hat in ihrer Jugendzeit da ein bisschen gejobbt bei einem Kino. Mhm. Und da war irgend so ein Event, ich weiß es schon gar nicht mehr welches, aber da haben sie dann alle mit geholfen. Es ging irgendwie über die Nacht. Und
aber hier in Deutschland bei uns, oder
was? Es war hier in Deutschland, ja, ja. Mhm. Und da war aber Zeitumstellung in dieser Nacht. Mhm. Und die ist dann Jahre später aufgefallen. Ich glaube, man hat mich um eine Stunde betrogen, weil ich habe doch gar nicht diese Stunde ausbezahlt bekommen. Sie hat halt die Zeit von, weiß ich nicht, random Zahlen 1 bis 4 Uhr nachts ausbezahlt bekommen. Mhm. Aber die Stunde 2 ist ja zweimal passiert.
Die Schweine, haben die abgezockt?
Haben die abgezockt? Heißt aber auch, ich überlege gerade, es wird bestimmt irgendwelche Webseiten, Web-Apps geben, die Zeit messen müssen. Keine Ahnung, was ein Quiz oder was ein Test. Und die müssen rausfinden, wie lange du dafür gebraucht hast. Wie lange war die Browserseite offen sonst? Was? Wann wurde das geöffnet und wann wurde es abgeschickt? Das kann jetzt zwar Frontend- und Backend-lastig sein, aber wie dem es aus, ist ja auch egal. Aber wenn zum Beispiel ich jetzt einen Test um 1 Uhr nachts anfange und ich gebe den dann um 4 Uhr nachts wieder ab, dann kann es ja sein, dass ich entweder jetzt 4 Stunden dafür gebraucht habe oder 3 oder 5, je nachdem, in welche Richtung die Zeitumstellung war. Das heißt also auch, du hast es in deinen Notizen ja auch hingeschrieben, eigentlich klaue ich dir gerade deine eigene Notiz nur, Tage können ja dementsprechend manchmal 23 und 25 Stunden haben.
Mhm. Badabu. Ja. Ich glaube, am cleversten ist eigentlich, wenn man auf mit UTC Zeit sowieso hantiert. Also immer. Mhm.
Mein Neffe wurde nach der Zeitumstellung, vor der Zeit, ich weiß, ich habe schon wieder, ich verdödel das dauernd, aber der hat sich diese
so,
Nacht mit der Zeitumstellung gekrallt. Wir wissen, also er wurde.
Also der ist so quasi, der ist wahrscheinlich irgendwie so in der Stunde zwischen 2 und 3 geboren, aber weil die wiederholt wird, ist er dann quasi, war der dann schon da bei der zweiten 2 Uhr.
Er ist kurz durch die Zeit gereist.
Ja.
Kam mit -1 auf die Welt.
Das ist doch geil.
Das ist schon krass. Also sowas ist echt krass, ne? Und dann beneidet man die Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben.
Weil sie zweimal Geburtstag haben. Grüße an meine liebste Anke.
Ja, da stimmt, das ist natürlich richtig gut. Genau, das ist auch eine ganz interessante Referenz auf einen der letzten Gemischtes Hack-Folgen, weil der Felix Lobrecht da erzählt, er reist halt von Deutschland in die USA und ist dann in den USA und hat aber eine Folge aufgenommen von diesem Podcast, reist dann in die USA und kommt dann da zu einer Uhrzeit an, wo irgendwie die Folge entweder noch nicht aufgenommen ist oder nicht draußen ist oder sowas. Und das ist ja auch so ein Zeitparadoxon, ne? Dass man halt manchmal dann, wenn man in eine andere Zeitzone reist, den Laptop erstmal umstellen muss, aber in diesem kurzen Zeitfenster, wo du dann vielleicht deine Zeit nicht umgestellt hast oder das nicht automatisch auf deinem Handy adaptiert hat, weißt du eigentlich nicht, wo du gerade bist. In welcher Zeitzone befinde ich mich? Und du guckst auf deine Uhrzeit, hast aber keine Ahnung, was eigentlich gerade die wahre Uhrzeit ist. Es ist ein Raten.
Völlig die Peilung verloren.
Heutzutage stellt sich ja normalerweise eh schon alles automatisch um. Allerdings natürlich auch nur, wenn man Wi-Fi hat. Ich hatte an einer Stelle auch einen Laptop dabei und wollte nicht in das Hotel Wi-Fi gehen. Ich brauchte an der Stelle auch kein Internet, aber ich muss ein bisschen was arbeiten. Und ich hätte fast den Termin verpasst, weil auf meine Uhr war halt die deutsche Uhrzeit eingestellt. Was ich nicht gerafft habe, weil ist ja klar, dass das sich ja immer automatisch anpasst, hätte man Internet angehabt. Aber gut, zurück zum Thema. Das ist natürlich nur eine, ja gut, das ist dann halt persönlich Pech. Aber was könnte denn noch alles schiefgehen bei Datum und Zeit? Beziehungsweise ich würde nochmal kurz auf das Format eingehen. Ich bin mir, wie gesagt, sehr, sehr unschlüssig darüber, ob es jetzt eine bessere Idee wäre, das in der lokalen Zeitzone ja, nicht nur Zeit, sondern einfach ein lokales Format anzugeben oder in dem Format, das ich so angeben möchte. Ich weiß auch immer nicht, wie sehr sollte man generell umspringen in Formaten. Zum Beispiel benutze ich in einer Tabellenansicht lieber den 12.01.1991 oder wann verwende ich eigentlich 12.01.91, also ohne die 1.9 davor. Und dann gibt's ja noch die Schreibweise von dem 12.01.1991. Und ich bin mir wirklich sehr unsicher, beziehungsweise ich versuche so Best Practices noch zu finden, ob das abhängig ist von der UI-Komponente, wo das so drin ist. Das heißt, in Tabellen immer das und in einem Freitext immer das. Aber wie verwirrend ist es eigentlich auch für unsere Nutzer-Nutzerinnen, wenn man da so umherspringt? Hat das noch einen Wiedererkennungswert? Erkenne ich, oh, das war ja das Datum, wo ich das abgeben muss, was ich da vorne auf der Übersichtskarte schon gesehen habe?
Mhm. Ja, die Frage können wir ja vielleicht auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer richten, ob die da irgendwelche Guidelines kennen, Best Practices, wann man vielleicht welche Formatierung nutzen sollte. Gibt's da Guidelines für? Genau, also wenn ihr da was wisst, dann erzählt uns das doch gerne mal.
Ja, gerne.
Ansonsten könnten wir natürlich auch den Oliver Schöndorfer auf der Biontellerrand fragen, den alten Typografie-Nerd, ob der dazu irgendwie eine Meinung hat.
Auf jeden Fall tun.
Im Zweifel müssten wir ihm für seinen Rat irgendwann mal bezahlen. Und das tun wir schließlich mit Geld. Und Geld ist ja auch so ein Thema in der internationalen.
Ja, aber warte mal. Wir sind ja noch nicht so ganz fertig. Weil zum Beispiel,
ich zahle noch gar nicht.
Ich wollte noch, also zum Beispiel haben wir ja auch noch den Punkt noch gar nicht, also so, wenn du jetzt Webseiten betreibst und du willst irgendwas, eine coole Aktion starten, dann ist ja auch die Frage so, wann schickst du denn am schlausten eine Push-Nachricht ab?
Es ist auch ganz spannend, wenn du digitale Spiele verkaufst und du sagst, das digitale Spiel ist ab dem 29. April verfügbar. Mhm. Aber zu welcher Zeit? Was ich da bei Hogwarts Legacy online, ich hatte das eh physisch, also mir war das dann egal. Mhm. Beziehungsweise andere Geschichte, dank Amazon hatte ich es dann auch nochmal bei Sony nochmal online schnell gekauft, damit ich es auch sicher habe. Aber ich habe da eben davor Horror-Stories auf Reddit und so gesehen, dass, was heißt Horror-Stories, also wirklich aufgebauschte Panik, dass man sich unbedingt ein VPN nach Neuseeland irgendwie holen soll, weil Neuseeland ist ja quasi schon morgen oder es ist dann noch gestern und dann hat man das den ganzen Tag früher. Ich glaube, es war da überall einfach irgendwann zur gleichen Zeit einfach online, dann konnten alle spielen. Aber Riesentrubel, genau wegen so einem Thema, dass man gesagt hat, es gibt's halt dann ab dem Datum, ja, aber welche Zeit und welche Zeitzone und kann ich das mit dem VPN verändern?
Ja, das stimmt. Ich denke dann immer so, ja, wahrscheinlich US-amerikanischer Zeit, irgendwie so Ostküste oder sowas in der Art. Es gibt ja eben auch verschiedene Ruhetage in der Woche in verschiedenen Kulturen und das hat dann eben auch nochmal Einfluss darauf, ob eine Push-Notification vielleicht irgendwie gelesen wird oder eben nicht. Also bei uns ist ja der Sonntag so der klassische Ruhetag in der Woche und in islamisch geprägten Ländern ist es der Freitag.
Ja.
Und in der jüdischen Religion ist es der Samstag. Das sind halt vielleicht dann auch so Details, die eine Rolle spielen.
Spannend, wenn man so Chat-Systeme benutzt, so Support-Chats, wenn da dann eben steht, wir sind immer erreichbar werktags von 9 bis 17 Uhr. Ich schätze mal, wenn man da sowas wie Intercom oder Crisp-Chat verwendet, die werden schon irgendwie eine Lösung dafür haben, wie das angezeigt wird. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel manuell nochmal draufschreibt auf irgendwie eine Landingpage oder sonst wohin, hey, wir sind übrigens zu erreichen von bar. Allein das Wort Werktags ist auch gar nicht mal so. Ist das jetzt für allein in Deutschland, ist das jetzt mit Samstag oder ist das ohne Sonntag?
Und ist es mit Samstag oder ohne?
Es kommt ja auch drauf an, ob du eine 5- oder eine 6-Werktage-Woche hast. Daher kommt übrigens, Side Note, falls sich jemand wundert, woher diese gesetzlichen Urlaubstage Frage herkommt, ob man nun 20 oder 24 Tage hat. Man hat bei einer 5-Tage-Woche 20 gesetzliche Urlaubstage. Und zwar bei der Woche mit einem Samstag, also bei einer 6-Werktage-Woche, dann hat man 24 Urlaubstage, weil ich glaube, man hat irgendwie pro Tag, was weiß ich, 12 Minuten irgendwie dann Urlaub. Und das kommt dann eben bei 24 raus, wenn man die Samstage mit reinnimmt. Deswegen, wenn man da mal kurz googelt, was sind die gesetzlichen Feiertage, kann 20 und 24 kommen.
Ja, oder bei einem Halbtagsjob ist es ja dann auch Also wenn du, sagen wir mal, nicht jeden Tag weniger arbeitest, sondern eben nur 3 Tage die Woche, dann kriegst du ja auch weniger Urlaubstage insgesamt.
Mhm. Was ich auch ganz gemein finde, wenn man kündigt und da kommt eine Bruchzahl raus, so 9,25, dann hat man je nachdem nur 9. Wird dann einmal für einen Vierteltag geklaut, Urlaub. Naja, gut. Ein Vierteltag ist jetzt auch nicht wirklich viel.
Zu den Werktagen wollte ich noch sagen, es gibt ja auch hier, dass Parkscheinpflicht ist an Werktagen.
Mhm, ja, ja.
Ne, und dann Sonntagen und Feiertagen nicht. Aber also der Samstag ist ein Werktag. Also da.
Ja. Ja.
Da, auch wenn man frei
und
hat.
Und in München bis 23 Uhr.
Klar. Die müssen ja irgendwie ein bisschen Geld verdienen, ne?
Hm. Mir fällt noch ein zu Datum und Zeit, die bei Uhrzeiten, AM, PM, vormittags, nachmittags. Also auch für uns kann es ja üblich sein zu sagen 3 Uhr nachmittags. Falls man da schon mal so den eigenen Zeitpicker gebaut hat, wird man da vielleicht auch schon mal festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Weil ich stand dann auch schon mal so 10 Minuten vor meinem eigenen Zeitpicker und habe mich gefragt, ob der jetzt eigentlich mit 0 Uhr 00 losgeht oder mit 24 00 und ist 24 00. Man kann da ein bisschen doof werden im Kopf, wenn man das ganz lange anstarrt. Es ist wie, wenn man so ein Wort ganz oft sagt, bis es sehr sinnlos klingt. So ging das mir dann mit den Zeiten. Aber das ging glücklicherweise uns allen im Team so, dass wir wirklich gefragt haben, ja, kommt jetzt 0 00 00 zuerst oder was machen wir? Wie sortieren wir das überhaupt?
Ja.
Es macht genau, nicht unbedingt Sinn, einen Zeitpicker zu haben, wo die erste Option was ist, was niemand auswählen wollen würde. Also fängst du vielleicht eher mittags an oder fängst vielleicht auch eher um 8 Uhr morgens an.
Ja, das meistens kann sehr sind ja die werden, Zeitpicker so dann immer eingestellt auf die aktuelle Zeit, die auch gerade.
Ja, wenn du eine ganze Zeit auswählen kannst, aber zum Beispiel kannst du ja sagen, wann geht das los und du möchtest das nur in Halbstundenschritten anbieten.
Mhm.
Dann kann man natürlich sagen, wenn es jetzt 8.30 Uhr ist, dann oder 8.40 Uhr ist, dann springst du zu 8.30 Uhr oder 9 Uhr als nächste Zahl. Im Endeffekt haben wir genau sowas gemacht. Wenn es beim User 8.40 war, dann haben wir gesagt, die nächste mögliche Zeit wäre dann 9 Uhr.
Was ich auch immer so ein bisschen gehirnknotig finde, ist die Mittagszeit im Englischen. Ist ja, das AM, 12 AM oder PM?
Es ist PM.
Es ist PM, ne? Aber es ist halt komisch, weil es fängt ja dann bei 1 wieder an. Ne? Also irgendwie logischer wäre es ja eigentlich, wenn es noch AM wäre, weil die zählen ja dann auch nicht bei 13 weiter
ja,
oder
aber
so.
Die haben auch Cups.
Ja, was?
Die messen aber auch mit Cups.
Okay.
Mit Feet.
Mhm. Ja.
Mit Fahrenheit. Aber es geht halt einfach drum, also, ich muss kurz sagen, ich glaube sogar, dass es Sinn macht. Weil du verwendest ja AM und PM wirklich halb.
Und ich weiß gar nicht, wie das bei 0 Uhr ist. Ist das von 0, PM bei denen?
Ja, 0 ist ja heute.
AM meine ich?
Ja, genau.
Ja, okay.
Mitternacht ist dann AM. Und du hast halt von 0 bis 1 Uhr nachts ist es halt 12 AM, weil die haben ja nicht ja, Zero.
Genau, aber warum? Die haben 12 AM? Okay, ja. Ja, okay.
Und dann sind es halt 12 Stunden AM und dann sind es 12 Stunden PM.
Mhm. Aber trotzdem komisch, dass die bei der hohen Zahl dann schon auf quasi das andere umschwenken. Also wenn es null wäre, fände ich es irgendwie logischer.
Ja, wir sagen halt einfach Mitternacht.
Ja, genau. So kann man sich immer schön rausreden. At midnight und at noon. So, tschö, bin weg.
Mahlzeit.
Möchte das nicht genauer ausführen. Tschüss. Ich habe noch was zu den Sommer- und Winterzeiten. Da ist es halt so, dass es auch manchmal in Ländern, also nicht landesweit, gleich gehandhabt wird. Also in Brasilien ist es so, dass Städte nördlich von Brasilia keine Sommerzeit nutzen, südlich gelegene schon. Dann in Marokko setzt die Sommerzeit während des Ramadan aus, sofern er denn in den Sommer fällt. Und in Australien gibt es in der Winterzeit gibt es 3 Zeitzonen und in der Sommerzeit gibt es 5. Und wie wir eben schon gesagt haben, gibt es eben auch Teile von Australien, die dann um eine halbe Stunde versetzt sind.
Ich habe dann noch 2 Erfahrungen, die man teilweise bedenken muss, noch wenn die Zeiten von Usern gesetzt werden können. Zum Beispiel, wir hatten ja sehr viel Onboarding-Sachen oder die Quizzes etc. Und da kannst du sagen, wann die Assignees das gemacht haben müssen. Oder bei Feedback-Cycles, bis wann müssen Reviewer ihr Review abgegeben haben. Und normalerweise gibt man dafür oder kann man dafür nur ein Datum angeben. So, das muss erledigt werden bis zum 30. April. Das klingt einfach. Dann schickt das Frontend einen Zeitstempel an das Backend. User hat gesagt 30. April. Ein Zeitstempel oder ein Datumstempel hat natürlich immer eine Zeit dabei. Also schickt man einfach die Zeit, die es halt gerade ist. User hat gerade 12.30 Uhr und schickt also dann den String weg für den 30. April 12.30 Uhr, weil der kommt da automatisch einfach mit. So, das kommt so im Backend an. Jetzt ist die Frage, bis wann mussten denn die Reviewer dieses Review denn machen? Bis zu dem 29. April am Abend, wann auch immer dieser Abend ist, bis zum 30. April 12.30 Uhr oder bis zum 30. April Ende des Tages? Und ist das die Company-Zeit? Ist das die Zeit, wo irgendeine Admin-Person eingestellt hat, dass es um 12.30 Uhr ist? Oder ist das in der User-Zeitzone? Und dementsprechend sage ich, wir brauchen immer UTC dazu. Und deswegen habe ich diesen Tooltip dahin gebaut, weil es sehr, sehr verwirrend ist oder sein kann. Wir wollten es teilweise technisch lösen, aber es gibt eben nicht dieses eine immer erklärbare, wie es sein sollte. Ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass wenn man sagt, die Deadline ist am 30. April, dass wir alle davon aus, also ich gehe davon aus, dass es Ende des Tages 30. April damit gemeint ist und wenn es gut läuft, noch der 1.5. dazu. Aber trotzdem haben wir uns entschieden, du kannst die Zeit kannst du mit angeben und wir werden sie dir den Usern immer in Zeit in allen möglichen Formaten anzeigen. Und teilweise, je nachdem, was das Feature war, berechnen wir das um auf das Ende des Tages. Was übrigens auch gar nicht teilweise so trivial war zu berechnen, weil ich habe dann gesagt, okay, ich habe hier so ein Day.js-Library gerade da gehabt. Ich sage einfach Ende des Tages. Das setzt du quasi, also es gibt jetzt keine Funktion Ende des Tages, sondern du setzt halt die Zeit. Und dann habe ich mir kurz gedacht, was ist denn das Ende des Tages, bis ich dann gedacht habe, ach, das ist ja 23:59:59. Das ist ja nicht 24.
Außer an Tagen, wo es Schaltsekunden gibt. Dann ist es 23:59:60.
Was ist eine Schaltsekunde?
Die wird immer mal wieder nach Bedarf nochmal eingeschoben, weil dieser quasi extra Tag im Schaltjahr, also der ist schon ganz gut, aber das reicht dann oft nicht aus und man muss immer mal, aber das ist dann eben nicht so regelmäßig getaktet wie die Schaltjahre, da schiebt man quasi nach Bedarf, wird dann da eine extra Sekunde gescheduled dann.
Mhm.
Ja.
Die zweite Geschichte noch darüber ist, wenn wir nicht nur das Datum für die User anzeigen wollen, sondern auch noch x Tage oder noch x Monate. Weil natürlich so als klassische JavaScript-Developerin benutzt man dafür erstmal eine Library. Nee, jetzt mal im Ernst. Es gibt da diverse Libraries, die Da kannst du so eine Differenz oder sowas ausrechnen, genau um dann so, ich glaube, R-Rule gibt es so eine Library, die dann eben sagt, wie viele Tage das noch sind. Jetzt macht das R-Rule allerdings oder R-Rule so, dass es dir das mathematisch exakt gibt, was sehr viele Menschen sehr verwirren kann. Zum Beispiel, es ist jetzt gerade der 29. April, 21.44 Uhr. Und wenn ich jetzt sage, dass die Deadline für irgendwas anderes ist der 30. April, 12 Uhr mittags, dann ist das nicht noch ein Tag, weil es ist ja nur noch 12 Stunden. Und dann ist es quasi noch 0 Tage. Und das suggeriert natürlich so, das wäre die Deadline heute Ende des Tages und nicht morgen. Und das ist dann wirklich so ein bisschen tricky, weil dann sagst du, erster Quickfix, machst du plus eins. Ja, nee, du musst halt schauen, ist die Uhrzeit quasi nach meiner jetzigen, heutigen Uhrzeit? Und das klingt auch erstmal einfach, als könnte man das mal in 2 Minuten dann fixen, dass ich so eine einfache Logik schreibe, so wenn es heute schon nach dieser Uhrzeit ist, dann mach halt einen Tag mehr. Wenn es noch vor dieser Uhrzeit ist, dann mach bloß null, weil dann passt ja alles. Aber es ist gar nicht so easy. Also wirklich dieses Verständnis von, du hast noch x Tage, das ist bei noch 3 Tage, noch 4 Tage, ist das alles noch logisch. Aber an dem Tag deiner Due Date ist das gar nicht mehr so offensichtlich, was damit eigentlich gemeint ist. Und heißt noch 0 Tage ist, darf ich das jetzt noch verwenden oder ist das jetzt schon abgeschlossen und ich kann das nicht mehr machen?
Ja, man müsste dann eigentlich auf irgendwann auf Stunden wechseln oder sowas, ne?
Ja. Oder einfach morgen schreiben oder so, aber es ist halt exorbitant viel länger.
Ja.
Als eine Stunde, ein Tag.
Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich gar nicht so dumm, Libraries zu verwenden für solche Sachen, oder?
Mhm.
Also so Moment.js und Luxon oder wie die heißen.
Sehr viele Fälle, die man wirklich gar nicht so bedenkt.
Mhm.
Und da bei solchen Sachen bin ich normalerweise schon tatsächlich eher auf der Seite von Libraries. Und die haben ja dieses Problem anscheinend schon mal klug gelöst und da sollte sich ja nicht ständig updaten, sondern da sollte dann eine stabile Bibliothek sein, die passt.
Ja. Genau, oder der Browser kann das ja zunehmend auch mittlerweile. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu, der Hans ist ja schwer hinterm Geld her.
Ich bin schon genau am Anschlag. Vorhin hatte ich ja schon mal kurz geteasert, aber es ist uns ja doch noch einiges zum Thema Datum, Uhrzeit hier in den Sinn gekommen. Nichtsdestotrotz wollten wir ja dann noch über das Thema Geld sprechen, habt ihr gesagt. Ist okay. Immer ein schwieriges Thema, ne? Gerade auch bei der Internationalisierung. Nee, wir wissen natürlich, dass viele Länder unterschiedliche Währungen haben. In Europa haben wir es ja relativ einheitlich, wenn da nicht die Schweiz wäre. Und nicht nur das, was mir so auf Anhieb einfällt, ne, wo schreibe ich denn eigentlich das Währungszeichen hin? Steht das vor dem Betrag oder dahinter? Mache ich einen Komma oder mache ich einen Punkt? Ist das eigentlich gleich wie in der Sprache? Oder mache ich wie im Deutschen ein Komma und wenn es 0,0 ist, mache ich dann so ein M-Dash dahin? Oder wie sind diese ganzen Regeln? Und kenne ich die im Zweifel auch für das, sage ich mal, den australischen Dollar? Wahrscheinlich nicht. Gibt es da auch so ähnlich wie Intel.DateTimeFormat, sowas wie Intel.CurrencyFormat?
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht. Der Peter könnte es wahrscheinlich auch beantworten. Tippe ich mal, genau, was die Zahlen angeht, würde ich sagen, ist das ja, übernehmen die ja einfach die Formatierung, die in der Sprache beziehungsweise dem Land eben üblich ist, ne? Also in Amerika.
Tata, ich bin mir sicher, dass es von Intel ein Currency gibt, weil ich habe das verwendet.
Ich habe es gerade mal gegoogelt.
Und es gibt's noch in Short.com, es gibt so einen Short-Modus, der ist richtig gut. Dass wenn man zum Beispiel da so 1 Milliarde oder 1 Billion, fängt es auch schon wieder an.
Ach, dann schreibt er dann auch quasi nicht mehr die Zahlen, sondern
ja, das ist
Bill und sowas.
Gut. Genau, der schreibt dann 1 Mill Euro hin. Also richtig gut. Ich bin ein großer Fan. Das war Style Compact oder sowas.
Mhm.
Genau, also man kann Intel.NumberFormat verwenden und gibt dann das Land ein, in dem man sich befindet, sagt die Currency auch noch dazu und dann gibt's halt diesen Style. Der Style ist jetzt in dem Fall ein Currency String, aber vielleicht kann man da ja auch, wie du sagst, halt so Currency Compact oder sowas vielleicht eingeben. Genau, aber da formatiert dann der Browser auch entsprechend nach ja, Währung, die man vorgelegt hat und der Zahl, die man dazu gibt.
Großartige Funktion. Was mich extrem verwirrt, kleine Geschichte wieder aus Hausrenovierungszeiten, dass einem in Deutschland Handwerker, und ich glaube, es ist in den USA in Supermärkten teilweise oder überall so, dass die Nettopreise anzeigen. Aber ich zahle ja brutto. Also,
hä? Okay.
Also wo war das?
Pass auf, wir haben letztens auch wo angerufen für Interesse bei Garagentor, bla 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 bla. Und Handwerker antworten dir ja erstmal mit der Nettosumme. Also das wäre das Tor kostet 3.000 und Handwerkerkosten wären 500. Und die meisten, die das schon länger machen, die sagen gleich dazu, naja, plus 19% Mehrwertsteuer halt. Und ich glaube, dass in den USA in den Supermärkten stehen doch die Preise auch in Netto da und nicht in Brutto.
Ich meine, das liegt daran, dass es irgendwie Unterschiede gibt in der Taxation. Also ich, keine Ahnung, jetzt mal ein bisschen Beispiel abseits davon, aber in Kanada gibt es in jedem Staat eine andere Tax, die applied wird auf ein Produkt.
Das ist in den USA auch so.
Ah, das sind
können die Shops so. Die gar nicht ausweisen, weil die halt erstmal wissen müssen, wo du herkommst.
Also das ist einfach die Erklärung dafür, warum die Nettopreise auszeichnen und dann muss das halt. Und warum Handwerker das in Deutschland machen, ist ja, ich meine, als Freelancer hat man das ja auch so. Man spricht immer halt in Netto, weil das ist was.
Ja. Wo es herkommt, weiß ich, aber für mich ist das immer so ein Umdenken, weil das ist natürlich nicht die Zahl, die ich dann brauche.
Ja, genau. Also als Endconsumer ist das natürlich total verwirrend. So. Also ja. Wenn du in ein Restaurant gehst und die sagen dir auf einmal hier, das kostet übrigens. Weil ich 25 Euro und du kriegst aber die Rechnung über 30 vorgelegt, da denkst du dir auch so, erstens mal könnt ihr 19% rechnen und zweitens mal, das stimmt doch irgendwas nicht. Ihr habt doch 25 gesagt.
Ich glaube auch bei Currencies gibt es auch noch so Unterschiede zwischen den Sprachen, Ländern, sonst was, ob da Punkte oder Kommas oder so drin sind. Ich versuche gerade zu überlegen. Ich denke, wir im Deutschen machen alle drei Nummern einen Punkt und wenn Cent sind, dann ist da ein Komma. Und manchmal so ein bisschen ein kleiner Hiccup in meinem Kopf ist, es muss nicht unbedingt nur 2 Cent Stellen geben, sondern wir kann ja auch 3 Cent geben. Also zum Beispiel, wir kennen es von Tankstellen mit der 9 da hinten dran. Aber genauso, wenn das jetzt, wenn jemand so in Fintech und so arbeitet und Börsenkurse und sonst was, die Frage ist, wie viele Cent zeigt man da so an, ohne bevor das Label komplett kaputt geht.
Ja, oder mit wie viel Präzision rechnet man intern dann?
Ja. Ja, ich glaube, für uns alle bewusst geworden ist das wahrscheinlich, als der Euro eingeführt wurde und es auf einmal der Umrechnungskurs 1, was waren's? 9, 8, 5, 9, 8, 8, 5, 3, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt google ich's.
Ich wollte gerade Pi sagen, aber ich komme nach der 3, 4, 2 nicht mehr weiter.
Euro D-Mark. Umrechnungskurs. 95583. Naja, war ich ja gar nicht so weit weg. Aber ja. Was ich interessant finde, an ausländischen Tankstellen sieht man ja immer 1,993. Zum Beispiel, also die Zahlen sind nicht immer 9 am Ende. Nur in Deutschland ist es irgendwie so, dass es immer 9 am Ende ist. Also habt ihr eine Idee, warum das so ist?
Das hat sich bestimmt irgend so ein Werber mal ausgedacht.
Klingt so.
Dass die 9, das muss immer auf einer 9 enden.
Also das ist ja so immer so dieser, also ist ja irgendwie so gemessen, dass es, wenn man so ein 9 endenden Preis oder 95 endenden Preis oder so hat, dass der halt irgendwie besser verkauft. 19, weil 90. Der, genau, weil der Preis irgendwie geringer erscheint. Das ist ja tatsächlich irgendwie, wohl so. Aber ich frage mich halt, warum ist es in anderen Ländern halt beim Benzin nicht so und nur in Deutschland? Naja, vielleicht weiß auch das wieder jemand aus der Hörerschaft.
Ich möchte mein Pi noch kurz zu 3,14 verbessern. Ich weiß nicht, warum ich gerade 4,2 gesagt habe. Ich glaube, nebenbei auf die Uhrzeit, ich weiß nicht.
Ach, das hat doch keiner gehört, wird alles rausgeschnitten.
Doch, 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 die letzten 2 Minuten konnte niemanden Hans zuhören, weil sie alle mir schreiben wollten.
Okay, so, hä, Moment, da muss ich jetzt noch nachdenken.
Verwirrt.
Genau, ja, bei den Währungen ist es so, dass die kleinere Währung, weiß auch gar nicht, gibt's ja auch einen Fachbegriff für Untereinheit, so. Das sind ja bei uns also 100 der Untereinheit ergibt eine.
Also 10er-Schritte und so.
Genau, es gibt Tausender-Aufteilung.
Also 100 Cent sind 1 Euro?
100 Cent sind 1 Euro, genau. Es gibt aber auch Länder im Mittleren Osten und Afrika, die zum Beispiel eine Tausender-Aufteilung nutzen. Also Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Libyen, Tunesien, Oman. Dann hat der Yen überhaupt gar keine Untereinheit. Also der hatte mal eine, aber also die ist einfach so wenig wert, dass die das einfach aus dem Verkehr gezogen haben. Dann in Mauretanien ist es ganz abgefahren. Da wird nämlich die Hauptwährung in 5 Untereinheiten geteilt. Also ein Uguia wird in 5 Kums geteilt. Genau, und der Dinar in Jordanien ist, also der ist unterteilt, also der ist mehrfach unterteilt in 10 Dirham, 100 Piaster und 1000 Fils. Und dann gibt es eben diese andere Geschichte, also wie beim Yen in Japan, dass es eher nach oben geht und dann, also der Yen ist sowas und indische Rupien gehen auch in die Millionen. Genau, man muss einfach dann seinen Code, sage ich mal, irgendwie auslegen darauf, dass den solche Extreme dann vielleicht nicht aus dem Tritt bringen. Das wäre jetzt so das, was ich noch an Skurrilitäten zu Währungen habe, also zumindest zu den Landeswährungen. Und ansonsten ist natürlich so, dass Zahlungssysteme in anderen Ländern gar nicht so in gleicher Art und Weise verbreitet sind wie bei uns. Also zum Beispiel in Rumänien bezahlen die Leute am liebsten immer noch Cash, also noch mehr als in Deutschland. Wo man jetzt denken würde, wir sind ja eigentlich schon so die Bargeld-Fetischisten, aber
genau, sag mal nicht wir, so verallgemeinernd. Diverse Personen.
Ja, genau. Aber uns sagt man das ja nach. Ne? Also
ja.
Wenn ich dann in andere Länder komme, dann müssen die ja immer so ein bisschen sich ins Fäustchen lachen, dass wir irgendwie immer noch so auf das Bargeld pochen.
Mhm.
Genau, und das liegt halt daran, dass die da, dass also 42% der Bevölkerung in Rumänien kein Bankkonto hat. Also die haben einfach ihr Bargeld zu Hause. In Afrika ist es auch so, dass eben nur 25% ein Bankkonto haben. Und da gibt es dann Systeme, wo die mit dem Handy bezahlen können stattdessen.
Für mich ist es auch relativ schwierig, wenn verschiedene Shops verschiedene Bezahlsysteme anbieten. Und ich persönlich, ich mache immer Kreditkarte, wenn ich Online-Kreditkarte zahlen kann oder Apple Pay. Aber da kommt ja alles Mögliche. Du kannst, was gibt's denn alles? Du kannst eventuell auf Rechnung kaufen. Du kannst eine Sofortüberweisung machen, aber dann dieses Klarna-Gedöns. Du kannst PayPal machen. Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay. Und ich meine, hier geht's ja um Geld. Und das ist schon so ein Thema, was ich dann immer ernst nehme und wo ich auch hin und wieder dann gefragt werde, wie, was, kennst du dieses Klarna? Kann ich das benutzen? Kann ich das nicht benutzen? Oder soll ich über PayPal benutzen? Oder ich gebe doch meine Kreditkarte da nicht ein. Und und wenn du deine Kreditkarte da eingibst, dann kommt da so, je nachdem, bei welcher Bank man ist, da kommt da irgendwie so ein pseudo-gestyltes Formular, dann steht da drauf und jetzt gehst du auf dein Handy und akzeptierst du da. Ist denn irgendwie alles so ein bisschen frickeliger Prozess, finde ich. Und ich finde es wirklich schwierig, wenn die Auswahl fast ein bisschen zu groß ist oder ob man diesen Services da immer so, also ob die Leute da diesen ganzen Services vertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass PayPal immer gern genutzt ist, weil das ist dann so, da brauche ich nur mein Passwort und das kenne ich und vertraue ich. Ich glaube, es hat teilweise ganz schöne Gebühren auch drauf für die Shops, dann weiß ich gar nicht. Aber apropos PayPal dann wieder, da war ich einmal auf der Vue.js in Amsterdam und es war ja Amsterdam, von daher geht man natürlich davon aus, dass man überall jetzt mit der Karte zahlen kann. Hahaha, nicht da, wo wir waren. Nein, da wollten sie dann Cash.
Was ist das denn?
Ja, wir wissen jetzt auch, warum der Laden nicht so voll war, weil wir waren halt eine große Konferenzgruppe. Und wir hatten glücklicherweise tatsächlich den Alex Lichter dabei, liebe Grüße an der Stelle, der ja mittlerweile, weiß ich nicht, ich sage Datenschutz, der sich mittlerweile damit auskennt, dass es in Amsterdam ein anderes Zahlsystem, ich habe schon wieder Namen vergessen, aber die haben da nicht PayPal, die haben da und wir haben dann irgendwie geschafft, diese Rechnung da über Dick zu verschicken und nicht mal PayPal ist ja quasi so.
Meinst du dieses Ideal oder was?
Nee, das hier, ich weiß
nicht. Oder Tiki.
Ahnung. Tiki, das war's.
Ja, Tiki, ja. Tiki. Ja, Tiki ist ja so ein System, wie man sich gegenseitig Geld schicken kann und du musst auch keine Gebühr zahlen. Also
ich weiß jetzt nicht, ob das, ich will gar nicht weitergehen, nicht, dass das nur halb legal war, aber wir hatten da eine Rechnung und da waren Steuern drauf. Ich glaube, es ist alles in Ordnung.
Ja, das Tiki kenne ich auch. Dann ist so, hier, ich zahle und dann schickt ihr mir das alle per Tiki. Und Tiki, was ist das? Kenne ich nicht.
Aber heißt es dann, ich muss vielleicht auch auf die eventuell Versandadresse, wenn es eben eine gibt, ich glaube, es muss ja immer eine Rechnungsadresse geben, auch darauf achten, welchen Ländern ich dann welche Zahlungsmöglichkeiten anbiete? Schocke.
Ja, beziehungsweise, ich meine, du kannst natürlich alle anbieten, aber es bringt denen dann manchmal eben einfach nichts. Ne?
Mit sowas mit Stripe hat man das wahrscheinlich alles auf einen Schlag gelöst. Wie machen das dann?
Das weiß ich gar nicht. Also Stripe hat doch eigentlich auch nur Kreditkarte und PayPal. Nee, PayPal haben die auch nicht. Machen die nicht nur Kreditkarte oder was machen die denn?
Keine Ahnung.
Also es gibt ja auf jeden Fall verschiedenste Anbieter, die einem sowas halt abnehmen können, gerade genau in der Internationalisierung, um dann halt die verschiedensten Kreditkarten auch anzubieten, ne? Weil in anderen Ländern gibt es vielleicht auch nochmal andere Systeme an anerkannten Kreditkarten. Und vor allem, was man ja teilweise vielleicht bei größeren Shops machen möchte, das hatte ich mal, als ich für einen gearbeitet habe. Da haben wir eine klare Aussteuerung der Zahlungsmöglichkeiten gemacht. Also du kannst jetzt nicht einfach, wenn du kein Customer warst, den wir kannten, auf Rechnung bezahlen zum Beispiel. Oder jetzt, ich sag mal, an der Stelle gab es jetzt in Berlin bestimmte Straßenzüge. Da konntest du langjähriger Customer sein. Du hast trotzdem keine Rechnungsbestellung machen können. Das war einfach aufgrund von Betrug oder sowas in der Art halt ausgeschlossen. Und das halt für verschiedene Länder abzubilden, da gibt's ja verschiedene APIs, die das bereitstellen. Das selbst zu programmieren und zu maintainen und die Daten zu haben, ist dann doch echt anstrengend, könnte ich mir vorstellen.
Ja. No. Glaube ich, ist sehr, sehr schwierig.
Das ist natürlich mit dem Wechselkurs pro in dieser Sekunde ist natürlich auch so eine Sache, wenn, keine Ahnung, ich arbeite jetzt bei einer Firma und ich darf mir für 200 Euro eine Konferenz irgendwas kaufen und es kostet aber $200. Ja, gut, weiß nicht, ob es da Sinn macht, auf einer Webseite immer das umzurechnen, was es auch in der Währung für einen selber wert dann wäre. Würdet ihr das machen? Würdet ihr die Währung vom... Das ist eine ähnliche Frage wie jetzt vorhin beim Datum. Würdet ihr die User-Währung noch dazu schreiben?
Also du meinst wenn eigentlich das Dollarpreise sind, aber ich komme dann da an, dass mir das anzeigt, wie viel Euro ich bezahlen würde dafür.
Mhm.
Ja, da ist halt das Problem, dass, also du müsstest das ja im Grunde, also recht aktuell immer die Zahlen haben.
Ja, genau, wahrscheinlich wäre es rechtlich dann auch ein Problem, wenn es dann nicht ganz stimmt.
Ja.
Und die Bank legt ja vielleicht auch nochmal eine Marge obendrauf oder sowas oder Gebühr und am Ende haben die einen ganz anderen Umrechnungskurs. Also ich glaube, wenn man nicht in der Währung kauft, sollte man die Währung nicht anzeigen. Also manche haben das ja so, dass du umschalten kannst, dass du die Website lieber in Europreisen anstatt US-Dollar haben willst oder so.
Ja, und ein weiteres Problem, das du hast, ist halt der schönen Preise, also die dann nicht mehr schön sind, wenn du umrechnest. Also, oder du musst halt irgendeine Mechanik haben, die dann irgendwie sagt, okay, ich rechne das erstmal um und dann korrigiere ich das eben nach oben oder nach unten auf die nächstbeste schöne Zahl, die mir dann vor die Flinte kommt.
Mhm. Aber vielleicht möchte man ja auch ausgesteuerte Preise pro Land machen, ne? Unsere Freunde von Apple, die haben da ja auch, da kostet dann das Smartphone irgendwie in Amerika halt 999 und in Europa 1299 oder so.
Aber das ja angeblich also auch viel mit damit zu tun hat, dass die Preise, dass da keine Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer dann in USA gezeigt wird.
Das macht natürlich auch wieder Sinn. Also
was ich auch mal, wo wir auch mal Verwirrung hatten, war, als ich noch für den O2 Online-Shop mitprogrammiert habe. Also für die O2-Menschen war das ja alles schon geklärt. Nur für mich Neuling in dem Bereich war ich dann hin und wieder verwirrt, ob also was zum Beispiel 15% Rabatt ist oder minus 15% und minus 15% Rabatt und irgendwann ist es ja dann wieder plus. Also ich glaube, 15% Rabatt ist ja korrekt, aber minus 15% Rabatt wäre ja quasi plus 15%, weil Rabatt kann ja nicht, Rabatt ist ja schon minus.
Aber müsste man dann nicht schreiben, Rabatt minus 15%?
Also ich war genau damals genauso in dieser Situation da gehockt. Und dann haben mir kluge Menschen, die sich damit auskennen, gesagt, du schreibst das genau so. Und dann habe ich gesagt, okay,
mach. Ja, okay.
Ja, also es kann ja eigentlich auch nur, es kann am Ende ja nur bedeuten, ich zahle weniger, ne? Also mehr zahlen im Kontext vom Begriff Rabatt.
Man versteht das dann, glaube ich, schon immer richtig, wie es gemeint ist. Aber es gibt eben ein korrektes Ding. Und ich glaube, das korrekte Ding ist positiv Prozent Rabatt oder minus 15%, Punkt.
Okay. Weil sonst ist es die doppelte Negierung.
Ja, danke.
Was ist eigentlich der Gegenteil von Negierung? Positierung?
Aktivierung.
Ja.
Gegenteil Negierung.
Affirmation.
Affirmation. Ja, okay.
Genau, aber wir können ja mal noch mal kurz jetzt, oder wir können jetzt mal umschwenken zu noch zu dem Blog Kultur, weil der würde insofern noch ganz gut passen. Wir haben ja über diese schönen Preise gesprochen und darüber, dass irgendwie in anderen Ländern vielleicht auch mal eine 3 anstatt einer 9 hinten steht. Mhm. Und in Japan und China zum Beispiel hat die Nummer 8 eine besondere Bedeutung. Die steht oder die steht dafür, dass sie einem Glück bringt, weil die eben, wenn man sie ausspricht, dann klingt die ähnlich wie wie das Wort wohlhabend. Mhm. Und darum findet man in diesen Ländern öfters schöne Preise, die eben nicht mit 99 enden oder sowas, sondern eben mit 88. Genau. Und andersrum, die 9, die ist in Japan nicht gut gelitten, weil sie klingt so ähnlich wie das Wort Folter. Genau, und darum ist sie eher eine Unglückszahl. Und darum wird man in, sagen wir mal, in Krankenhäusern keine Zimmer finden, die 9 tragen und auch Airlines oder so. Also man vermeidet die Nummer 9 idealerweise einfach komplett.
Gibt es in den Flugzeugen dann nicht die Reihe 13?
Ich glaube, die 13 ist denen egal.
Aber uns?
Aber gibt's nicht in keinem Flugzeug.
Gibt's wirklich nicht? Moment, jetzt im Ernst. Du meinst,
also keinem Flugzeug ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber bei Eurowings oder bei...
Wirklich
nicht? Ja.
Das ist ja witzig.
Kann ja auch mal nicht probieren. Die Reihe, wo da die Tür bei Alaska Airlines weggeflogen ist?
Ist das jetzt schon witzig?
In Boeings gibt es die Reihe 13 natürlich.
Das ist nur Reihe 13 in Boeing.
Okay.
Ja. Genau, und in China ist die 9, ist die 4 so eine Zahl, also die klingt halt wiederum ähnlich wie das Wort für Tod und deswegen ist die 4 in China, gilt als Unglücksnummer. Genau, und deswegen haben die halt keine vierte Etage.
Mhm. Genau, oh, da gibt's auch was mit Zahlen. Ich glaube, das hatten wir jetzt sonst gar nicht dabei, aber wenn irgendwo angegeben ist, dieser Raum für diese Universitätsgebäude befindet sich dann im Erdgeschoss oder First Floor, weil irgendwo, ich glaube, auf der restlichen Welt beginnt man im First Floor und in Deutschland beginnt man so im Null Floor, im Erdgeschoss und dann kommt der erste Stock. Da hatten wir schon einige Verwirrungen immer wieder in München, wie, ich bin nur im ersten Stock, nein, du bist im Erdgeschoss, aber ich bin nur im ersten Stock. Also so für Postsachen und sowas, wenn man das dann angeben soll.
Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich, also wir sind da wahrscheinlich mit unserem Erdgeschoss eher die Exoten als die anderen, oder?
Ich glaube, ja, in meiner Erfahrung.
Genau, dann habe ich noch hier so was zu Farben. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel Fotos der japanischen Börse anschaut, dann und auf diese Tafeln schaut im Hintergrund. Bei uns ist es ja dann so, dass wenn Kurse abstürzen, dass die Zahlen rot sind und wenn die Zahlen zugewinnen, dass sie grün dargestellt werden. Und bei denen ist es an der Tokyoter Börse ist es eben andersrum. Da ist eben rot positiv belegt. Und grün dann weniger positiv.
Ja.
Ja. Ich erinnere mich noch, ich hatte früher mal so eine App, in der ich mir auch so Kurse dann angeguckt habe. Ich habe ja vorhin schon mal davon gesprochen. Und da konnte man das auch umdrehen. Und da habe ich mich schon gefragt, wer dreht das denn um, die Farben? Hä, warum denn? Aber ja, vielleicht japanisch aufgewachsene Menschen. Japanisch, wie nennt man das? Kulturell japanisch erzogene Menschen. Nennt man das so? Menschen, die sich der japanischen Kultur zugehörig fühlen.
Ja. Aber vielleicht halt auch dann relevant, wenn man irgendwie Fehlermeldungen oder sowas gestaltet, dass man da dann eben nicht rot verwendet, sondern vielleicht eher für die Success-Meldung rot. Genau, also Farben ist halt das ist auf jeden Fall immer mal ein Googeln wert, ob irgendwelche Länder, bis irgendwelche fernen Länder eine Meinung haben zu einer Farbe. Also zum Beispiel Gelb ist in der arabischen Kultur wohl nicht besonders gut gelitten. Dann Grün oder Schwarz ist dann eher negativ in Asien. Außer in Korea, da ist es eher blau, was irgendwie die negativ gesehene Farbe ist. Ja. Genau, und dann vielleicht noch also wir hatten ja schon in dem ersten Teil darüber gesprochen, dass es Länder gibt, in denen die Ikonografie eines Hamburger-Menüs nicht verstanden wird, wo stattdessen eben ein Kompass verwendet wird oder dass es eben ich glaube, das war in Indien, wo die Lupe für das Suchen nicht verstanden wird und man eben ein anderes Icon braucht oder eben noch einen erklärenden Text. Genau, aber auch bei Bildern gibt's Fettnäpfchen, nämlich in Nigeria sollte man keine Fotos verwenden, idealerweise, wo Menschen mit der linken Hand Dinge tun, wie irgendwie Geld halten oder ihre Business Cards oder sowas oder weil das eben sozusagen die dreckige Hand ist, die man nicht benutzt für solche Dinge. Genau, und wenn man dann eben so daherkommt und irgendwelche Stockfotos nimmt, die das so zeigen, dann tritt man eben da auch in Fettnäpfchen. Genau.
Die armen LinkshänderInnen da. Okay. Ich wollte aber noch eine Anekdote erzählen. Mir ist das nämlich mal passiert. Man sagt ja manchmal so, wenn man jemandem Tschüss sagt oder so, sagt man so See you und man schreibt es ja dann auch C-U. Mhm. Und das habe ich zu einem Brasilianer bei uns geschrieben und der sagte, ja, weißt du, Hans, ich weiß ja, was du meinst, aber übrigens in Brasilien heißt das eher sowas wie du Arschloch oder ich weiß nicht mehr genau, was die Bezeichnung war, ja. Aber so ist eine Beleidigung. Also, oh ja, krass, ja, dann schreibe ich das in Zukunft lieber mal aus. Also auch dabei muss man natürlich aufpassen, wenn man miteinander kommuniziert. Was schreibt man da für Abkürzungen oder ne, wie winkt man vielleicht auch?
Mhm. Da war ich letztens in der Regensburger Kirche. Dom, oh Gottes Willen, im Dom. Und da steht eine Maria rum und da ist gegenüber der Erzengel Gabriel, heißt der, glaube ich. Und die Maria hat ihre Hand, alle im Podcast wissen jetzt natürlich nicht, welche Geste ich mache, aber die weiß nicht, ob rechte oder linke Hand, so nach vorne gehalten. Und was würdet ihr beide jetzt sagen, was diese Geste bedeutet?
Halt, stopp.
Stopp.
Ja, also, genau, wir würden sie benutzen, um zu sagen, so, halt mal ein bisschen Abstand.
Genau, also irgendwie, ich habe die flache Hand hier einfach so erhoben und es ist so ein bisschen, ja, geh mal auf Abstand, nicht näher
kommen. So schiebend hältst du die nach vorne, ne?
Ja, ein bisschen abwehrend. Und früher war diese Geste wohl einfach nur ein freundliches, nicht so euphorisches, wie man es heutzutage zu TikTok-Zeiten machen würde, hallo und so, komm gerne näher. Und die stehen sich eben da gegenüber und uns wurde erklärt von der Führerin, dass das, also ich meine, wer weiß, ob das stimmt, dass das eben bedeuten soll, dass gegrüßt wurde und nicht, dass man sagen wollte, halt, stopp, hier nicht mehr weiter.
Ich dachte vielleicht auch, es ist so eine Art Segnung, ne? So wie.
Also ich weiß jetzt auch nicht, wer auch so nach 2000 Jahren weiß, was sie da mit dieser Geste gemeint hat, was die gute Frau gemacht hat.
Die Virgin Mary.
Aber auch so ein Ding. Also Gesten sind natürlich auch, dass die anders verstanden werden können. Ich war am letzten dann Talk auch vom Hans-Christian Otto angeguckt und da ging es auch um Retrospektiven und da ging es zum Beispiel so ein mit Emoji angeben, wie die aktuelle Stimmung ist und dann schaue ich mir die Emojis so an und ich habe ja auch letztens gelernt, wie Generation Z aktuell Emojis verwendet und was da was bedeutet und habe deswegen so gefragt, was bedeutet der, welche Stimmung habe ich denn eigentlich, wenn ich den Emoji mache, der so einen Strich hat als Mund. So, ist das neutral oder ist das schlecht drauf? Und so, ja, dann kam gleich raus, so, ja, also diese Smileys sind sehr oft schon unterschiedlich interpretiert worden, ob ein neutral schauender Smiley jetzt eher als negativ gilt, weil ich für mich schon, nur ein lächelnder Smiley ist generell auch im untersten Fall neutral. Ich glaube, der normal grinsende Smiley ist für mich eher neutral als lächelnd. Und dieser Emoji mit einem glatten Strich würde ich eher als negativ bezeichnen. Das heißt, wenn man da jetzt auch so einen Stimmungsbarometer machen will, kann das eben anders interpretiert werden.
Ja, oder das, früher war das ja noch ausgeprägter, dass die Emojis dann auf Android nicht so aussahen wie auf iOS. Und man dann irgendwie Dinge in den falschen Hals gekriegt hat oder so, weil das.
Ja, deswegen bin ich auch nicht begeistert. Ich meine, MacBooks habe ich selber. Ich bin persönlich. Bevorzuge ich da Apple, aber das muss man halt einfach mal sagen, wenn man da so ein Produkt baut, sollte halt man, wenn man wirklich auf einer Webseite mit Emojis arbeiten will, vielleicht einmal anschauen, wie das denn so auf einem Windows und so ausschaut. Ja. Und dann bitte kein Bug-Ticket schreiben, das schlecht ausschaut. Danke.
Ja, auf Windows ist da nur so ein komisches Kästchen zu sehen.
Komisch. Nee, die haben schon auch Emojis, aber die schauen dann halt anders aus. Ungewohnt.
Ja. Ich finde übrigens, das Emoji abrufen auf Windows geht leichter von der Hand als auf dem Mac. Ist aber.
Control Command Space?
Hallo, was soll das denn sein? Echt? Bei Windows ist es, glaube ich, nur Windows-Taste.
Drückst du mal so ein Textfeld rein und Control Command Space? Nee, warte mal, das ist es nicht. Warte mal, Control Command Space.
Und dann muss ich die Sachen immer zweimal drücken, komischerweise. Dann
Oder ja, ganz, das liegt aber tatsächlich oft auch an der App. Irgendwie. Okay. Das verschiebt bei Slack funktioniert es wie jedes zweite Mal nicht.
Mhm. Naja. Okay, ja, das hat mich auch mal gewundert.
Was mir letztens passiert ist, da wollte ich einen Trailer, glaube ich, anschauen. Ich kann nicht mehr sagen, welche Plattform leider. Das war eine Kinoplattform. Cineplex, Cineradoplex, irgendwie sowas. Und ich durfte den Trailer nicht anschauen, weil den durfte man erst nach 22 Uhr anschauen. Fand ich auch interessant. Habe ich mich überlegt, ist das jetzt Client-Zeitzone oder Server-Zone? Fand ich aber erstmal interessant. Und dann gibt's ja so Webseiten, die fragen, so eine whisky.de-Webseite, weiß ich nicht, irgendeine Alkohol-Webseite. Und dann wird man gefragt, wie alt man denn eigentlich ist. Und es gibt manche, da muss man dann einen Geburtstag angeben, wo man natürlich einfach irgendein random Geburtsdatum angibt. Aber es gibt auch Webseiten, die fragen, ob man über 18 ist. Aber das wäre jetzt sehr deutsch. In Amerika denke ich 21, dass man dann drauf dürfte.
Mhm. Wahrscheinlich, ja.
In Japan. Und wenn es nur um Bier geht, darf man ja in Deutschland dann ab 16 drauf.
Ja, wahrscheinlich.
Spannend auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, diese FSK-Thematik, also ab welcher Uhrzeit darf man welchen Film zeigen und so, wir beschäftigen uns bei Join damit natürlich auch aus regulatorischen Gründen und weil wir da natürlich auch hinterher sind und selbst unsere User schützen wollen, ist ja klar. Aber natürlich auch, und das ist ein großes Thema, ne? Also es ist wichtig für eine Zertifizierung und da kannst du halt auch dann Strafen bekommen, wenn du das nicht einhältst, was du da eigentlich versprichst, ne?
Aber
so ist es ja auch im Fernsehen.
Du kannst nur das machen, was in deiner Macht ist, oder? Du bekommst dir irgendwie eine Zeit vom Client geschickt. Und die musst du Oder siehst du zum Beispiel auch, ob das gar nicht die echte Zeit ist, gerade des Users?
Also bei einer Streaming-Plattform ist es ja im Grundsatz so, dass du ganz viele Lizenzen sowieso nur für ein bestimmtes Land hast. Das heißt, du musst relativ stark sicherstellen, dass du halt in einem Land unterwegs bist. Also wir können jetzt nicht an jemanden, der in den USA ist, einfach mal so eben die ARD ausspielen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und vor allem nicht irgendeine US-lizenzierte Serie zeigen, sodass wir eh auf das Land gehen und dann halt entsprechend serverseitig auch die Timezone da zugrunde legen.
Aber wenn ihr brasilianische Kunden hättet und die einen Sommerzeit hätten und die anderen nicht, dann müsstet ihr dafür sorgen, dass der eine Teil diesen
Content schon eine Stunde früher sehen könnte als der andere. Ja, da hast du natürlich recht. Das ist dann ein Problem, über das also weiß ich nicht, vielleicht haben die Kollegen in den entsprechenden Teams, da bin ich jetzt nicht so involviert, sich da aber schon Gedanken drüber gemacht. Aber es ist ein spannender Case, ne? Weil was ist denn eigentlich, ja, also wir müssen noch nicht mit Zeitzonen und so viel beschäftigen, weil wir halt in der Dachregion aktiv sind.
Ja, ich wollte gerade fragen, also betrifft euch das denn überhaupt, ne?
Noch nicht.
Aber
morgen ist Jahreshauptversammlung und da kann viel passieren.
Dass hier in Brasilien ausrollt.
Vielleicht Brasilien, vielleicht auch nicht.
Ja.
Jahreshauptversammlung.
Ja, es ist ein aktienbasiertes Unternehmen, ein börsennotiertes Unternehmen und da können die Anteilseigner der Company sich natürlich hervortun und ihre Wünsche und Anregungen einbringen. Und das haben auch einige getan bereits im Vorfeld. Na gut, warten wir es mal ab.
Ja.
Genau.
Ja, zum Glück, die Folge kommt ja erst danach raus. Ihr habt es ja gehört, 29. April haben wir das aufgenommen. Die liegt jetzt noch so ein bisschen und reift wie so ein Dry-Aged Beef. Und dann, bis die Folge raus ist, seid ihr dann auch in Brasilien aktiv mit Join, denke ich.
Das glaube ich jetzt nicht, aber Genau, also es wurde auf jeden Fall kürzlich announced, dass wir dann vielleicht, wenn die Folge rauskommt, sind wir dann schon aktiv in der Schweiz. Wobei, nee, ich glaube, so lange wird es nicht mehr dauern, bis sie dann raus ist, aber demnächst dann auch in der Schweiz. Ja, aber spannend ist dann eher der Teil über die Pro7Sat1 Media SE und die Wünsche eines Großaktionärs, da doch vielleicht einen Split der Unternehmensbereiche voranzutreiben. Aber das wisst ihr dann schon alles und es interessiert vielleicht auch gar nicht so viele Leute.
Ja, ja, was uns interessiert, ist auf jeden Fall, ob ihr auch wieder Feedback habt zu den Themenbereichen, die wir heute hier berührt haben. Habt ihr bestimmt?
Ich habe noch die Geschichte über den Currency-Fail, den ich auch noch dann tatsächlich hatte. Also in London, ich habe es geschafft mit der Zeitzone. Aber ich war so dermaßen, es ist nichts Schlimmes passiert, ich war so dermaßen aufgeregt, dass ich gesehen habe, es gibt ein Stranger Things Theater, dass ich mir einfach gesagt habe, ich nehme jetzt relativ gute Karten, kostet was wolle. Mhm. Ich habe dann die Preise gesehen, dachte mir, vielleicht doch nicht kostet was wolle, vielleicht dann doch nur Kategorie 3 und nicht Kategorie 1. War trotzdem super. Also vom Sitzen her. Und ich habe halt nur den Pfundpreis gesehen. Und ich war ein einziges Mal in London davor und das war so im Brexit-Wandel. Das war auch, da brauchte man noch keinen Reisepass, aber man war sich auch nicht so ganz sicher. Und da war das Verhältnis quasi sehr gut für den Euro. Da war es dann fast 1:1 oder irgendwie so relativ ähnlich. Und ich dachte mir, ach du, Pfund-Euro, weiß ich gerade nicht. Wird schon nicht so viel teurer sein. Gekauft. So, ja, dann kam die Notification auf der Uhr für die, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ticket, wie habe ich denn bezahlt? Ich glaube, ich habe 125 Pfund war ein Ticket. Und ich glaube, dann wurden 145 abgebucht. Dann habe ich gedacht, ups, das war ein bisschen mehr, als ich dachte. Das war jeden Cent wert.
Ja. Naja, London ist ja generell, glaube ich, nicht so gespuckt billig, ne?
Ja, der Unterschied ist da schon auch krass, was ich gehört habe. Also auch was jetzt Arm und Reich angeht. Oder ich oute mich jetzt mal, dass ich sehr gerne auf YouTube so Competitive Eaters anschaue. Da gibt's die Cantina Eats Kilos und es gibt den Beard Meets Meat. Oder sowas?
Also was Beard machen die da?
Ja, die machen so Challenges und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie in einem Wettbewerb in vielen Personen essen, sondern sie müssen, also sie gehen zu diesen Food Challenges. In Deutschland gibt es eine einzige und die ist lächerlich, aber das macht man dann meistens in UK und US und bekommen zum Beispiel das ganze Gericht, wenn sie es essen, umsonst. Und das sind oft solche Challenges, die bis zu 20.000 Kalorien oder sowas haben. Mhm. Und es ist ja super spannend, dann auch ihre anderen Videos anzuschauen, wie sie sich eigentlich darauf vorbereiten. Weil normalerweise ist die Reaktion, wenn ich das Leuten erzähle, immer so, oh Gott, und so ungesund. Aber die leben halt die restlichen 99% ihres Lebens massiv gesund. Die sind nämlich sogar richtig lean und durchtrainiert. Ich glaube, der eine macht es tatsächlich so, dass er immer davor teilweise ein bisschen fastet oder das wirklich so berechnet, dass er in 1 bis 2 Wochen das wieder ausgeglichen hat, diese 20.000 Kalorien. Und die andere, die Katina, die macht es so, dass sie sich das wirklich das restliche Jahr dann jeden Tag so einen 500 Kalorien Defizit macht. Und wirklich, die ist nur am Sporteln. Die geht jeden Tag 3 Stunden so ein bisschen spazieren, zu Hause Fahrrad fahren, noch 2 Stunden Krafttraining, das ganze Jahr über, damit sie dann halt mal so in der Sommersaison da ein bisschen die YouTube-Videos aufnehmen kann und über das ganze Jahr dann verteilt zum einfach sehr viele Kalorien auf einmal essen. Meistens gibt es dann eine Zeitbegrenzung dazu, wenn sie das essen. Wobei es ist meistens eher das Problem, diese Masse einfach reinzubekommen, als es dann in der Zeit zu schaffen. Weil wenn es das in der Zeit nicht schaffst, dann kriegst du so oder so nicht mehr runter. Und jetzt habe ich den Punkt vergessen, warum ich das erzählen wollte. Erinnert mich mal kurz noch mal dran, was ich gerade davor gesagt habe.
Du warst in London und
genau, danke dir. Und die haben, wie gesagt, der eine ist aus UK und da kommen Food Challenges mit Afternoon Tea in irgendwo im Nirgendwo. Und dann diese Challenge, das waren 8 von diesen Afternoon Tea Sandwiches, mehrere Scones, mehrere Kuchen, also wirklich einige Kuchen, viele, also ein ganzer fetter Kuchen im Endeffekt. Und wenn ich jetzt dieses schaffe, diese Challenge aufzuessen, dann ist sie umsonst die 20 Quid, wie die 20 Euro für dieses Fest. Hallo?
Okay, sofort. Wie, das haben die als Preis dann gekriegt, oder wie?
Ja, genau. Also du bekommst normalerweise das Essen umsonst. Vielleicht kriegst du noch ein T-Shirt oder eine Medaille oder sowas. Und da habe ich mir auch gedacht, ich war davor in London und ich zahle da, was weiß ich, was ich gezahlt habe. Da kostet ja eine Spezi, kostet ja 6,50 Euro oder sowas. Und da kriegst du einen kompletten Afternoon-Tee für 20 Euro. Und da habe ich in Deutschland wirklich nicht das Gefühl, dass unsere Gefälle hier so riesig wäre. Aber das war erstaunlich. Groß.
Ja, ich muss das nochmal erkunden gehen irgendwann. London.
Alright. Also, passt auf beim Kartenkauf. Auf jeden Fall ist, glaube ich, ein Teil der Message.
Vielleicht sollte man nicht einfach in der fremden Währung irgendwas kaufen.
Ja, vor allem, wenn man die Währung vielleicht gar nicht einschätzen kann. Du hattest ja, glaube ich, zum Glück noch so ein bisschen.
Ich war einfach so aufgeregt, als ich Stranger Things gesehen habe.
Ja, alles egal. Muss jetzt her.
Alright, ich würde vorschlagen, wir machen dann hier auch den Wrap-up. Ich glaube, Shep, du hast ja eben schon gesagt, schmeißt uns gerne einen Kommentar rein. Wie auch immer, ihr werdet uns schon irgendwie auftreiben können, uns finden, uns schreiben können, wenn ihr das möchtet. Ihr kennt ja die üblichen Kanäle. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Aber vielleicht erscheint diese Sendung auch tatsächlich gar nicht praktisch nächste Woche, sondern erst in 2 Wochen. Kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber könnte sein, dass gerade eine Pause kommt.
Ja, jetzt als nächstes müsste eigentlich eine Pause kommen und danach wollen wir uns mit Svelte beschäftigen.
Mit dem Yay.
Ja.
Dann gucken wir doch mal, wie sich das da bei Svelte verhält. Bis dahin eine gute Pause. Der Reim war jetzt irgendwie nicht mal beabsichtigt. Genau. Schöne Pfingsten, danke fürs Zuhören. Haut rein, macht's gut. Wir haben euch lieb und bis bald. Ciao, ciao.
Bye. Tschüss.